Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und
Petra Ahrens. Schönen guten Tag.
Wir ziehen heute mal wieder um die Welt, von Deutschland in die USA und weiter nach Japan. Wir wollen diskutieren, was eigentlich bei Covestro, dem deutschen Chemiekonzern, die Sache ist. Der Ölkonzern ADNOC aus Abu Dhabi wollte den deutschen Chemiekonzern übernehmen. Das Übernahmeangebot lag zuletzt kurz vor Weihnachten bei 60 Euro. Pro Aktie und seitdem hört man relativ wenig nur noch von dem Deal. Es heißt, es ziehe sich hin und wir wollen einmal der Frage nachgehen, was ist da los? Lohnt sich da jetzt so ein kleiner spekulativer Einstieg oder was ist eigentlich der wahre Wert von Covestro im Moment?
Und wir sprechen heute über BlackRock, der größte Geldmanager der Welt, ein Titan der modernen Finanzwelt. Der Finanzriese nutzt seine Stellung und ist an quasi allen großen Börsenunternehmen der Welt beteiligt durch seine ETF und Fonds. Als Staat wäre BlackRock die drittgrößte Wirtschaftsmacht. Und so stellen wir uns heute die Frage, ob man nicht nur in deren Fonds und ETFs investieren sollte, sondern gegebenenfalls auch mal in die eigene Aktie.
Und zuletzt ein Blick nach Japan, eine kleine und feine Entdeckung. Der Keramikhersteller Maruwa, 200 Jahre alt, erlebt seit einigen Jahren einen wahren Aktienboom. Und wir wollen kurz mal besprechen, warum ist das eigentlich so?
Aber erstmal bleiben wir in Deutschland, weil da war sie schon. Ja, man könnte fast sagen, endlich die Korrektur in den Aktienmärkten, auf die wir so lange gewartet haben, aufgrund der geopolitischen Unruhen. Ja, was ist passiert? Im Grunde genommen, das Risiko einer weiteren negativen Auswirkung auf die Wirtschaft erhöht sich gerade durch zwei Faktoren. Das ist natürlich erstens, wird das gesamte Szenario erschwert durch eine weitere Eskalation der Waren-, Kapital-, Personenverkehr-Situation, was wieder natürlich zu Engpässen auf der Angebotsseite führt. Also wir sprechen hier von einer Ausweitung der geopolitischen Krise und Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Und das hätte natürlich dann noch Auswirkungen auf wiederum die Energiepreise. Das heißt also, hätte eine negative Auswirkung auf den Rückgang der Inflation und somit würden die Notenbanker die so groß erhofften Zinssenkungen auch wieder nach hinten schieben, was sie momentan scheinbar sowieso tun. Aber ich muss mir natürlich die Frage stellen, Timo, was war letzte Woche eigentlich so gravierend anders als die Woche davor? Also ich habe die Woche davor wesentlich mehr gezittert, dass da etwas eskalieren könnte. Ich hatte letzte Woche eher so das Gefühl, es beruhigt sich so ein bisschen. Ja, Israel hat reagiert, der Iran hat reagiert, beide Löwen haben gut gebrüllt. Aber so langsam hat man doch eher das Gefühl, es schleicht sich aus. Das war's und es tritt Ruhe ein. Und ausgerechnet dann grätscht uns der DAX plötzlich unter die 18.000. Bei 17.7 ist er momentan gelandet und hast du eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet jetzt die Märkte zittern?
Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Tatsächlich hätte ich jetzt auch gedacht, nachdem ja der iranische Angriff schon irgendwie so einer war, den Israel ganz gut parieren konnte, umgekehrt die Israelis sehr besonnen reagiert haben und ja im Grunde genommen nur mal ganz kurz angedeutet haben, was sie vielleicht machen könnten, hätte ich jetzt auch angenommen, dass sich die Krise so ein bisschen ausschleicht. Auf der anderen Seite ist es vielleicht jetzt auch nicht völlig verkehrt, von den Märkten mal so ein bisschen auf diese Krise zu reagieren und zu sagen, ja, okay, es gibt sie. Also nehmen wir mal so ein bisschen Fuß vom Gaspedal und gehen das Ganze ein bisschen verhaltener an. Das ist vielleicht auch einfach ein gewisser Realismus, der da in die Märkte einzieht. Und jetzt muss man fairerweise sagen, es war jetzt auch nicht der Riesenabsturz. Am Ende der letzten Woche stand der DAX ungefähr 1% niedriger als zu Beginn der Woche.
Richtig.
Also das ist alles noch irgendwie, also eine richtige Korrektur stelle ich mir anders vor. Also Wäre ich mal ganz, also würde ich jetzt noch nicht überdramatisieren, ja, die ganze Sache.
Kann man gelassen betrachten. Es war wirklich nur eine kleine Reaktion, was ich halt interessant fand, wie sich die unterschiedlichen Assetklassen dann entwickeln. Ja, also Aktien fallen und die Anleger suchen dann vermehrt natürlich die Sicherheit im Gold. Auch die Ölpreise sind nach oben gegangen. Auch die vermeintlich sicheren Renten legten in den Kursen zu. Man sieht also schon, dass dann die Anleger so ein bisschen zu Hedge greifen. Ist natürlich die Frage, inwieweit du schnell dieses Timing inne hast. Mhm. Weil sobald sich das Ganze wieder beruhigt, musst du wieder umswitchen. Daher wäre so eine grundlegende Ausgewichtung im Depot wäre zu solchen Zeiten ganz gut.
Ja, und der Ölpreis ist ja dann auch sogar wieder übers Wochenende und zum Ende der Woche runtergekommen. Ne? Also das war alles so recht verhalten. Die andere große Meldung aus der vergangenen Woche war natürlich die IWF-Frühjahrstagung, findet ja jedes Jahr statt, ist immer so ein Aufgalopp der Finanzminister und Notenbankchefs aus aller Welt in Washington. Und da ist ja so, nimmt man einmal kurz für ein paar Tage sozusagen Bestandsaufnahme macht man, Inventur der Weltwirtschaft sozusagen, wie geht es eigentlich? Und das interessante Ergebnis ist, es geht der Weltwirtschaft trotz dieser Krisen, die du gerade angesprochen hast, eigentlich relativ gut mit einer großen Ausnahme, auf die wir gleich noch kommen. Aber die meisten Wachstumszahlen für dieses Jahr wurden nach oben korrigiert. Die USA sieht man jetzt bei 2,7% realem Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, im Wahljahr. Das ist ja irgendwie eine wichtige Zahl. 3,2% bei der Weltwirtschaft. Auch China läuft ein bisschen besser, soll dieses Jahr um mindestens 4,6% wachsen. Ja, und das Schlusslicht in diesem ganzen Reigen ist Deutschland. Hier ausgerechnet wurde die Wachstumsprognose nach unten korrigiert. 0,2% jetzt noch, also praktisch nichts an Zuwachs. Vielleicht auch steht am Ende dieses Jahres doch ein Minus. Das sollte uns tatsächlich zu denken geben. Wie kann es sein, dass ausgerechnet Deutschland, dieses so exportabhängige Land, das wirklich die ganze Welt mit Waren beliefert, ausgerechnet in dieser Situation, wo die Weltwirtschaft relativ gut läuft, so schlecht läuft? Das ist tatsächlich wirklich eine Denksportaufgabe, finde ich, für die hiesige Politik, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Dann dürfen wir sehr gespannt sein, was die hiesige Politik daraus macht.
Das stimmt. Und dann noch fand ich interessant ein Interview am Wochenende im Spiegel mit dem Goldman-Chefanlagestrategen David Kostin. Mit dem hatten wir bei Capital auch mal vor ein, zwei Jahren ein Interview. Ein ganz spannender Gesprächspartner, der im Grunde genommen so die Märkte aktuell analysiert hat aus Sicht des US-Amerikaners, der sagt, ja, die Märkte preisen jetzt schon die US-Wahl ein. Er hatte zwei ganz interessante Thesen. Die erste, Wahljahre sind im Prinzip gute Jahre für Aktienmärkte. Allerdings, das Gute findet immer zu Beginn des Wahljahres statt. Also so in den ersten 4, 5 Monaten, da legen die Märkte noch mal kräftig zu. Dann beginnt so eine Phase der Unsicherheit, wo die Märkte eher nicht so richtig wissen, wer jetzt tatsächlich am Ende der Sieger sein wird. Und dann löst sich die Unsicherheit nach der Wahl, also Anfang November, auf, wenn man weiß, wer wird denn jetzt dann der neue Präsident. Also das sehen wir ja jetzt fast schon so ein bisschen. Ne? Die Märkte sind gut gelaufen in diesem Jahr. Jetzt beginnt so eine Phase der Unsicherheit. Vielleicht muss man das einfach im Hinterkopf haben, wenn man sich die aktuellen Kursbewegungen so anschaut in den kommenden Wochen. Ja, und die zweite These von Kostin, und da wollte ich dich einmal nachfragen, wie du das siehst, ist, die Märkte preisen jetzt schon ansatzweise einen Wahlsieg von Donald Trump ein. Ja. Er sagt, wenn man sich anschaut, welche US-Aktien laufen im Moment besonders gut, dann sind es die Aktien, die erstens mit ihren Produkten stark auf dem US-Heimatmarkt sind und die mit ihrer Produktion stark auf dem US-Heimatmarkt sind. Im Grunde genommen hier schon so ein kleiner Hedge gegen den anziehenden Protektionismus, den man unterstellt, sollte Trump tatsächlich neuer US-Präsident Ende des Jahres wieder werden. Wie siehst du das? Siehst du das auch? Richtet ihr euch auch schon so ein bei den
Aktien? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, da geht es vielen so. Natürlich auch wir im Hause der Majestas AG beschäftigen uns damit, was passiert, wenn. Das müssen wir machen. Also wir müssen in die Zukunft gucken. Und natürlich schauen wir ganz genau darauf, wie entwickeln sich die Umfragewerte. Trump liegt ja gerade, glaube ich, 47-43% vor Biden. Dann stellen wir uns schon die Frage, welche Unternehmen profitieren in erster Linie von einem Wahlsieg von Donald Trump? Und das gucken wir uns an. Und klar, er ist für America First, aber auf der anderen Seite, Biden ist ja auch für die amerikanische Wirtschaft. Also so gravierend unterschiedlich wird es nicht laufen. Es ist halt nur so, dass ich der Klimawandlung weniger Chancen gebe mit einem Trump. Aber dass natürlich beide die amerikanische Wirtschaft, Infrastrukturprojekte etc. pp. Nach vorne treiben, das sei auch mal gewiss. Wir stellen uns vielmehr die Frage, was wird denn bitte schön aus Europa oder wie du eben schon gesagt hast, aus dem sowieso schon schwächelnden Deutschland, wenn es Trump wird? Und da, glaube ich, müssen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen. Ich glaube, dass Biden natürlich eher pro-europäisch unterwegs ist. Und Trump wird uns wesentlich mehr ausbluten lassen und zur Kasse bitten, wenn er wiederholter Präsident von Amerika werden wird. Das heißt also, es wird enger um die NATO stehen. Wir müssen mehr hinzuzahlen. Die Unterstützung bröckelt vielleicht so ein bisschen weg. Wir müssen uns Gedanken machen, was bedeutet es, wenn die Ukraine weniger Unterstützung durch Amerika bekommt? Was hat das wiederum für Gesamteuropa für Folgen? Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, natürlich orientieren wir uns jetzt schon wesentlich mehr in die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir suchen uns dort Unternehmen aus. Wir sind dort wesentlich mehr gewichtet als jetzt in deutschen Aktienwerten, wobei wir hier fundamental vorgehen. Aber auch das kannst du momentan nicht machen. Deutschland und Europa sehe ich gerade ein bisschen schwächelnd. Aber wohlgemerkt, nicht nur der Standort entscheidet, sondern wir haben in Europa auch gute Unternehmen, die halt nur in Europa sitzen, aber auch ihre Erträge und ihren Wachstum im Ausland machen. Das muss man immer so ein bisschen unterscheiden.
Tja, aber du hast recht. Ich glaube, so einen großen Unterschied wird am Ende es gar nicht machen, ob jetzt Trump oder Biden, zumindest aus US-amerikanischer Perspektive, ob Trump oder Biden Präsident werden. Denn tatsächlich beide haben ja dieses Protektionistische in ihrer Politik. Und Biden setzt ja nur auf eine freundlichere Art die Politik von Donald Trump in ganz vielen Bereichen auch fort.
Richtig.
Und insofern, ja, spricht viel dafür, im Grunde genommen, sich an der Stelle so ein bisschen für die USA zu wappnen, ja.
Deal or no deal?
Ja, die Lage beim Spezialchemiekonzern Covestro ist ein ganz eigenes Drama. Im Oktober 2015 als Tochter des Bayer-Konzerns an die Börse gegangen, damals mit einem Kurs von 28 Euro. Und es folgte ein rasanter Anstieg auf bis zu 94 Euro im Oktober 2018 und dann der Absturz auf 29 Euro im März 2020. Seither geht es immer hoch und runter zwischen 30 und um die 60 Euro. Und ja, jetzt ist vor gut einem Jahr der staatliche Ölkonzern ADNOC auf den Plan getreten. Die Scheichs aus Abu Dhabi, wenn man sie mal so nennen darf, die fördern zwar viel Öl, sagen aber im Grunde genommen auch, das Öl ist eigentlich zu schade, um es zu verbrennen. Wir wollen uns diversifizieren, wir wollen andere Kompetenzen aufbauen. Deswegen gehen die ganz stark in den Bereich Pharma und Spezialchemie. Da kaufen sie dazu und insofern war es irgendwie relativ passend, den deutschen Spezialchemiekonzern Covestro zu entdecken. Die sind auch schon bei OMV, dem österreichischen Ölkonzern, engagiert. Auch die haben eine Spezialchemie-Sparte, da sind sie auch schon mit drin. Also da gäbe es irgendwie, glaube ich, relativ viel zusammenzufassen. Und ADNOC hat damals 57 Euro je Aktie geboten. Die Aktie stand zu der Zeit bei etwa 40 Euro, also ein ganz ordentlicher Aufschlag. Aber das Management von Covestro hat damals gesagt, nö, das reicht uns nicht, das ist deutlich zu wenig. Dann wurde noch mal ein bisschen aufgestockt, aber nur so indikativ, sagt man. Also es ist nicht verbindlich.
Ja, nicht verbindlich.
Genau. Mhm. Haben Sie so angedeutet, wir könnten auch so um die 60 Euro uns vorstellen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und seitdem hängt dieser Deal aber in der Luft. Die Aktie von Covestro ist zwischenzeitlich gestiegen auf bis zu 54 Euro und dann wiederum jetzt deutlich gefallen, notiert aktuell bei 48,70 Euro. Und ich finde, das ist eine spannende Konstellation, weil entweder kommt es noch zu diesem Deal, dann könnte ich ja jetzt relativ günstig einsteigen und am Ende irgendwas so zwischen 55 und 60 Euro vielleicht realisieren. Oder es kommt nicht zu diesem Deal. Dann stehe ich allerdings vor der Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich der faire Wert von Covestro ohne diese Übernahme durch ADNOC? Was denkst du, Petra, wie würdest du mit dieser Konstellation umgehen?
Du kennst mich ja jetzt ein bisschen. Also ich gehe ja weniger auf die Spekulation ein Deal or no Deal, sondern ich gehe eher nach fundamentalen Daten und die fehlen mir hier einfach. Dafür ist die Historie von Covestro viel zu kurz. Die Abspaltung aus dem Bayer-Konzern war 2015, 2016. Dann ging es erstmal kräftig nach oben, mit der Aktie. Das war natürlich dann noch eine Begleiterscheinung über diese Abspaltung und der Kurs ist bis auf knapp 100, ich glaube, was haben wir hier, 95,78 Euro im Höchst gestiegen. Und dann ging es aber auch rasant runter in den Bereich zwischen 20 und 30 Euro. Dann kam, wie gesagt, diese Spekulation mit dieser Übernahme, dann ging es wieder hoch auf die 60 Euro, die ja unverbindlich angeboten wurden, dann wieder runter. Also daher, für mich ist es unglaublich schwer zu greifen, wo ist jetzt der faire Wert dieses Unternehmens? Ich kann zwar verstehen, dass natürlich der Kurs auch deswegen etwas zurückkommt, weil wir hier in einer Spezialchemiebranche sind und Hauptabnehmer von Covestro-Produkten sind natürlich Automobil- und Transportindustrie, wo es gerade so ein bisschen kriselt, oder auch die Bauindustrie, wo es kriselt. Also, dass der Kurs so oder so unter Druck geregt, das kann ich nachvollziehen.
Und du hast natürlich auch noch diese Margenprobleme, ne? Du hast stark gestiegene Kosten bei den Energiepreisen, Gas und Öl. Das ist ja irgendwie auch ein wichtiger Bestandteil von ihrer Produktionskette. Sind massiv gestiegen seit 2022. Man sieht es so ein bisschen in den Zahlen. Ich meine, die machen schon einen ordentlichen Umsatz, irgendwas zwischen 15 und 18 Milliarden Euro in den letzten Jahren und haben auch meistens damit irgendwie einen guten Gewinn gemacht. Zwischen 2 Milliarden und 500 Millionen. Das ging so hin und her. Aber da siehst du natürlich auch die heftigen Kostenschwankungen, die offensichtlich in ihrem Geschäft verknusen müssen. Und aktuell sind sie ja sogar ins Minus gerutscht.
Genau, sie sind mit fast 200 Millionen Euro für 2023, trotzdem der Umsatz immer noch bei 14,4 Milliarden Euro liegt, sind sie ins Minus gegangen. Das heißt also, wir haben hier noch nicht mal ein KGV, auf das wir zurückgreifen können, weil wir hier Verluste haben. Das macht es alles sehr, sehr schwierig. Also wir müssen davon ausgehen, fundamental betrachtet, dass die Energiepreise da bleiben, wo sie aktuell sind oder gegebenenfalls noch zurückkommen, dass das gesamte Umfeld der Bauindustrie, der Automobilindustrie besser wird. Jetzt weiß ich sogar gar nicht, inwieweit der Anteil in Deutschland hoch ist. Wir haben ja eben gehört, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland auch nicht so rosig aussieht. Mhm. Dann kommt hinzu, dass Covestro eine unglaublich starke Konkurrenz hat mit BASF. Das heißt also, die werden sich auch so ein bisschen um diese Margen natürlich betteln. Und dann haben wir immer noch dieses, und ich empfinde es eher als Damoklesschwert, funktioniert die Übernahme oder funktioniert sie nicht? Also wenn da jetzt irgendwann das Aus für diesen Deal kommt, dann werden sicherlich die letzten Spekulanten, die da noch drin sind, auch noch rausgehen. Das heißt, den Kurs würde ich dann schon nochmal vom aktuell 48 auch mal wieder so in dem Bereich zwischen 20 und 30 Euro sehen. Das ist für mich überhaupt kein Business Case.
Schade. Ich dachte, jetzt haben wir hier mal irgendwie so eine schöne kleine Spekulation, aber du willst einfach gar nicht mitmachen.
In diesem Fall in der Tat nicht. Wir hatten das letzte Mal diese schöne kleine Spekulation und vielleicht haben wir am Ende dieses Podcasts ja noch eine schöne kleine Spekulation.
Alles klar.
Das Ganze sehen.
Weit ab von Spekulation ist unser nächster Titel, der Finanzgigant am Markt. BlackRock ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs-, Risikomanagementlösungen. Zum Kundenstamm des Konzerns gehören Träger betrieblicher, öffentlicher, gewerkschaftlicher und branchenspezifischer Pensionspläne sowie Regierungen, Versicherungen, Publikumsfonds.
Entschuldigung, ich glaube, jeder ist Kunde von BlackRock. Also fast jeder, zumindest in der westlichen Welt.
Du hast recht. Also wir können das an dieser Stelle abkürzen. Ich hätte jetzt noch Staatsfonds, Banken, Finanzberater. Ich hätte auch sagen können, Petra Ahrens mit der Majestas AG zählt zu den Kunden natürlich. Also jeder kennt deren Fonds und ETFs. Und daher muss man das Unternehmen gar nicht großartig in der Tiefe vorstellen. Gegründet wurde es 1988, hat seinen Hauptsitz in New York. Wie könnte es anders sein? Und aktuell, beziehungsweise wenn wir auf das erste Quartal 2024 schauen, sind die verwalteten Assets auf Rekordstand gegangen, nämlich auf 10,5 Billionen US-Dollar. Das Vermögen entspricht dem 2,6-fachen der deutschen Wirtschaftsleistung. Also das ist schon mal eine Hausnummer.
Das stimmt, das ist echt eine Hausnummer. Ich glaube, für viele Menschen ist BlackRock, obwohl sie nolens volens, ne? Also manche machen es natürlich willentlich, aber und kaufen sich diese Fonds und andere sind halt da bei BlackRock so indirekt investiert, weil ihre Versicherung dort irgendwie anlegt oder wer auch immer. An BlackRock führt ja kein Weg vorbei. Trotzdem ist BlackRock für viele Menschen so die böse Fratze des Kapitalismus. Einfach diese schiere Größe, 10.000 Milliarden US-Dollar, die verwalten, das ist eine ungeheure Macht. Zumindest unterstellt man es ihnen. Das Interessante ist ja, ganz viel von dem Geld liegt ja gar nicht in aktiven Fonds, sondern in ETFs. Und da macht BlackRock ja gar nichts. Das ist ja irgendwie einfach, da gucken sie ja nur zu und nutzen noch nicht mal im Zweifelsfall ihre Stimme. Es ist ja auch immer etwas, was kritisiert wird an BlackRock, ja, dass sie einerseits zwar diese Macht haben, aber die Macht eigentlich gar nicht so richtig nutzen. Umgekehrt in den USA.
Ja, das ist
die deutsche Diskussion,
also,
ja.
Das ist die Deutschland hat natürlich auch recht. Also BlackRock ist alleine im DAX. Von 40 Firmen sind sie bei 12 Unternehmen größter Einzelaktionär. Also dazu zählen MTU, eine Allianz, Infineon, Münchner Rück, Siemens, SAP. Das sind kleine Unternehmen. Und man hat es erst kürzlich gesehen bei einer Hauptversammlung in Amerika, wo auch BlackRock bei Disney zum Beispiel ein ganz großer Einzelaktionär ist, haben die Anleger, die Kleinanleger, hatten nämlich den Vorstand Bob Iger angezählt und wollten da Änderungen haben. Und da hat sich mal kurzfristig BlackRock einfach auf die Seite des Vorstands gestellt. Und damit war die Abstimmung auch schon passé. Also
das
sieht man schon, sie haben eine Vormachtstellung und da haben sie genutzt. Und natürlich muss man hier die Angst haben, dass die ganze Stabilität des Finanzsystems durch so einen Giganten natürlich so ein bisschen in Ungleichgewicht gerät.
Genau, in den USA, das noch kurz zu der Debatte in den USA, da ist es ja irgendwie, da läuft die Diskussion ja genau umgekehrt. Da sagen ja ganz viele, auch gerade in der konservativen republikanischen Partei, BlackRock soll sich raushalten aus den Unternehmen. Die sollen gerade nicht irgendwie darauf achten, dass die jetzt irgendwie sich klimaneutraler aufstellen oder dass die irgendwie für die Gleichberechtigung der Geschlechter und der Hautfarben eintreten. Das ist da ja alles unter dem Stichwort Vogue, ist das ja irgendwie alles Igitt, zumindest bei den Konservativen. Und da ist ja BlackRock mittendrin in diesem Kampf. Ich habe gerade heute Morgen gesehen, Larry Fink bekommt mehr Personenschutz jetzt im Zuge des US-Wahlkampfs, weil man befürchtet, dass auch der CEO von BlackRock irgendwie stärker in diesen Wahlkampf noch und in die Auseinandersetzung der beiden Lager reingezogen werden würde. Anyway, BlackRock, eine Macht, ja, das Geschäftsmodell ist relativ simpel, wenn man es so will. Sie verwalten das Geld in ihren Hunderten und Abertausenden Fonds und kassieren dafür eine Gebühr. Das macht etwa 80% des Umsatzes, glaube ich, aus, diese Gebühren. Und der Umsatz 2023, 18,7 Milliarden US-Dollar und der Gewinn daraus, also ein durchaus profitables Geschäft, knapp 5,7 Milliarden US-Dollar, klingt für mich erstmal danach, als wenn ich dieses Unternehmen ganz spannend finde als Aktienunternehmen.
Ja, wenn die Finanzmärkte laufen, sicherlich. Also wenn wir hören, dass Mittelzuflüsse in deren Produkte wie Fonds und ETFs das Wachstumselixier des Unternehmens sind und die Finanzmärkte entsprechend positiv laufen, läuft natürlich auch die Aktie von BlackRock gut. Das ist selbstverständlich. Und dann natürlich auch, Sie haben ja zum einen, du hattest es eben gesagt, die Gebühren, die 80% der Einnahmequellen ausmachen aus diesen Produkten. Und dann haben Sie auch nochmal erfolgsabhängige Vergütung, also die sogenannte Performance Fee. Die hat im letzten Jahr übrigens auch nochmal 200 Millionen US-Dollar in die Kasse gespült. Also wenn alles rund läuft an die Finanzmärkten, ist das sicherlich ein toller Wert.
Die Aktie steht aktuell bei 750 US-Dollar. Das ist ein bisschen niedriger als in ihrem Höchststand. Da stand die Aktie schon mal so bei knapp 1.000 Dollar. Das war 2020, 2021. Seitdem ist sie also ein bisschen runtergekommen. Tja, ist das jetzt irgendwie ein guter Moment, um da einzusteigen? KGV liegt bei 18. Das ist jetzt nicht überragend hoch. Ich habe mir den Spaß erlaubt und mir einen relativ großen BlackRock-Fonds rausgesucht, einen Multi-Asset-Fonds, ESG-zertifiziert auch noch. Der schaffte in den letzten 10 Jahren 48% Rendite, immerhin. Okay. Die Aktie von BlackRock machte im selben Zeitraum 150% Rendite und stieg von um die 300 Dollar eben auf die jetzt 750 Dollar. Ich würde sagen, irgendwie scheint mir die Aktie der bessere Deal zu sein als die Fonds von BlackRock.
Es ist auf jeden Fall die schwankungsintensivere Anlageform. Also ich empfinde BlackRock im Depot kann natürlich ein doppelter Treiber sein. wie ich ja eben schon gesagt habe, wenn es gut läuft. Aber wenn es schlecht läuft, werden die mit Sicherheit stark zurückkommen. Die haben ein ROCE von 15. Also das bedeutet, aus den Zuwächsen, aus diesem Grundinvestmentfonds und ETFs ziehen sie eine ganz gute Rendite heraus. Aber wehe dem, wenn es mal wirklich ein nachhaltig schlechtes Jahr geben sollte. Und das haben wir in den vergangenen Jahren nicht gehabt. Ja, Corona ging am Anfang, rasselten die Märkte runter, aber zum Ende des Jahres hat sich der Gesamtmarkt wieder gefangen. Und daher kennt natürlich BlackRock aktuell nur einen Weg und der führt nach oben, weil unsere Finanzmärkte über die letzten Jahre am Ende eines Jahres, kurze Ausnahme war 2022, sehen wir hier aber auch schon im Kurs, ging es immer nur nach oben. Und für mich ist es einfach so, dass ich mich mit einem ETF oder mit einem Fonds kann ich mich halt fokussieren. Ich kann mich auf ein Land fokussieren, ich kann mich auf eine Branche fokussieren und kann selbst entscheiden, wenn es mal nicht so gut läuft, dann nehme ich es halt aus den Tech-Werten raus und gehe vielleicht in die Schnarchaktien von Nestle und Johnson & Johnson, die gerade überhaupt nicht performen, rein. Mit BlackRock hänge ich im Gesamtmarkt. Also für mich ist die Aktie von BlackRock sowas im Grunde genommen wie ein ganz großer MSCI World Index, der aber viel mehr schwankt. Und wenn wir hier mal wirklich eine längere Zeit von Korrektur im Markt haben werden, bin ich sicher, Timo, wirst in dieser Aktie auch gravierend Schwankungen nach unten haben.
Aber dann erst recht.
Aber dann kommt es, ja, also wir müssen uns über die lange Entwicklung, über den Wertzuwachs von BlackRock, glaube ich, keine Gedanken machen. Also das ist der Gigant, der wird sich weiterhin am Markt tummeln und der wird auch größer werden. Aber hier muss man gucken, nach wirklich Jahre voll Sonnenschein, zumindest an den Finanzmärkten, würde ich jetzt wirklich das klärende Gewitter abwarten. Und dann ist das natürlich ein doppelter Treiber im Depot, wo du wirklich Spaß mit haben kannst, wenn die Märkte dann wieder nach einer Korrektur, nach einem Crash wieder nach oben laufen. Definitiv.
Ich sehe schon, du bist heute sehr vorsichtig, Petra. Du bist sehr vorsichtig, aber gut.
Ja, ich bin die letzte Zeit bei den Märkten da draußen, bin ich vorsichtig. Ich bin aber, nennen wir es mal, vorsichtig und ich habe diese Geduld, dass ich sagen kann, wir kennen doch alle diese Phasen. Wir kennen doch alle, wo es wirklich nur eitel Sonnenschein ist und die nächste Korrektur wird kommen und da will ich mein Geld, dafür ist mir Geld zu schade. Ich finde Geld ganz toll, aber ich will es nicht verlieren. Und deswegen bin ich eher geduldig und warte auf die nächste Chance.
Klein, aber oho.
Ja, kommen wir zum nächsten Unternehmen. Maruwa, japanisches Unternehmen. Und ich muss gestehen, dass der Timo mich damit ziemlich überrascht hat, als er das aufgerufen hatte, weil mir war es so gänzlich überhaupt nicht bekannt, obwohl es kein kleines Unternehmen in dem Sinne ist. Also Maruwa ist in Japan ansässig und in der Elektronikbranche tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Keramikprodukten für verschiedene Anwendungen. Und die Keramikprodukte von Maruwa finden in einer Vielzahl von Branchen ihre Anwendung, darunter zum Beispiel die Elektronik, die Telekommunikation, Automobilindustrie, Medizin und die allgemeine Industrie. Und natürlich müssten wir es kennen, weil Maruwa als Unternehmen vielfach in japanischen Fonds natürlich ein Bestandteil ist. Und Timo hatte mich darauf aufmerksam gemacht, weil es erst letztens in der FT eine kleine Geschichte dazu gab und natürlich so namhafte Vermögensverwalter und Finanzdienstleister und Anbieter wie Vanguard, wie Fidelity, Nomura natürlich als japanische Bank, aber auch der norwegische Staatsfonds Kuwait und unser ehemaliger Bekannter von eben BlackRock darin investiert sind. Deswegen fand ich es sehr interessant und ich habe mich das erste Mal mit diesem Unternehmen auseinandergesetzt. Timo, was hältst du denn davon?
Ja, also es ist ja erstmal eine kleine Entdeckung. Ich bin tatsächlich in der Financial Times letzte Woche darüber gestolpert. Die hatten so eine kleine Geschichte darüber gemacht, wie eben ein japanischer Keramikproduzent vom KI-Boom profitiert. Und ich glaube, das ist schon mal ganz viel von dieser Geschichte. Die machen eben Keramikisolierung. Die sind extrem hitzebeständig. Und das wird gebraucht, sowohl in der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge als auch in den Serverfarmen von KI-Servern. Auch dort entsteht sehr viel Hitze und das muss man irgendwie isolieren, diese Hitze. Und da eignet sich offensichtlich diese Keramiktechnologie von Maruwa besonders dafür. Laut FT hat Maruwa dort einen Marktanteil von 60% weltweit. Und das ist ja jetzt dann relativ leicht zu verstehen. Der Markt explodiert ja gerade. Alle investieren in künstliche Intelligenz. Intelligenz. Wir hatten es vor ein paar Wochen. Ich glaube, Facebook alleine baut Serverfarmen für KI-Anwendungen mit 650.000 KI-Chips, wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Und ja, da entsteht viel Wärme dabei. Diese Wärme muss irgendwie abgeleitet werden. Dafür braucht man offensichtlich diese Keramikplättchen oder diese kleinen Keramikteile. Und die stellt dieses japanische Unternehmen her. Noch eine Zahl, die ich sehr beeindruckend fand. Goldman schätzt, also die US-Investmentbank Goldman schätzt, dass alleine der Markt für solche Keramikisolierungen in den kommenden 4, 5, 6 Jahren auf 12,3 Milliarden US-Dollar Umsatz steigen wird. Das ist natürlich eine irre Zahl. Wenn man dann noch sieht, was macht Maruwa heute für einen Umsatz, nämlich umgerechnet rund 360 Millionen Euro und einen Gewinn von gut 90 Millionen Euro, das sind die Zahlen für 2023, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da noch für ein Potenzial drin steckt, wenn die jetzt schon 60% Weltmarktanteil haben.
Und ich sehe da auch unglaublich wenig Risiken, weil als ich mir das Unternehmen angeguckt habe, also erstens finde ich schon sensationell, dass das Unternehmen über 200 Jahre alt ist. Das finde ich passt auch zu so einer japanischen Geschichte.
Total.
Und wie du eben gesagt hast, halt, dass diese Rechenzentren darauf angewiesen sind, die Temperaturen zu reduzieren. Und da hat halt Maruwa einen unglaublich hohen Anteil. Was ich hier aber noch so spannend fand, ist, dass ich habe noch mal viel gegoogelt und recherchiert. Meines Erachtens ist es nicht möglich, das Wissen, das Maruwa hat, also das Unternehmenswissen, in den nächsten Jahren überhaupt kopieren zu können. Und mega spannend und interessant. Damit haben sie ein Alleinstellungsmerkmal. Sie werden benötigt in einem Markt, der stetig wächst. Und da ist natürlich, wir haben aktuell einen KGV von 31, hört sich nicht mehr ganz günstig an. Nee. Aber ich vermute hier wirklich, hier sind wir erst am Anfang der Erfolgsgeschichte. Da ist noch unglaublich Potenzial steckt da drin. Und 31 ist momentan sicherlich eine faire Bewertung.
Also das ist jetzt genau die spannende Frage, ne? Vor 5 Jahren stand der Kurs bei umgerechnet 32 Euro, heute bei 105 Euro, also gut, etwas mehr als verdreifacht der Kurs. Jetzt kann man sagen, möglicherweise, da hat der Markt schon einiges von diesem Potenzial eingepreist und man wartet jetzt erstmal ab, bewahrheitet sich das? Oder glaubt man tatsächlich, dass sozusagen man diese Entwicklung, was Umsatz, Gewinn etc. pp. Weltmarktanteil angeht, linear fortschreiben kann und sagt, okay, Maruwa wird da einfach einen immer größeren Teil dieses Kuchens abstauben können. Das kann
ja, weißt du, Timo, was mir da so gut gefällt, ist, dass Maruwa ist ja nicht in aller Munde. Ich finde, dass man hier nicht von einem Hype sprechen kann. Die sind natürlich in japanischen Fonds drin und auch die Großen haben diese Geschichte entdeckt. Aber wir haben hier ja im Grunde genommen einen Zukunftstreiber, wie wir den mit Nvidia kennen.
Ja.
Aber Maruwa ist nicht dieser Hype, weil da draußen das Unternehmen einfach zu unbekannt ist. Und deswegen glaube ich, dass wenn die erstmal bekannt werden oder wenn diese Geschichte weiterhin so performt, und das wird sie ja anscheinend, dann legen die auch so einen Chart hin wie Nvidia. Und da sind wir gerade erst am Anfang.
Gut, dann wollen wir uns diese Aktie mal hinlegen und gucken und sozusagen ein bisschen weiter beobachten, in welche Richtung sie sich entwickeln wird. Das war mal wieder eine Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache in Berlin und
Petra Ahrens in Kölle.
Genau, und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.